für die, die neu zugekommen sind und für uns alle noch einmal eine Überlegung, wo wir stehen, im Römerbrief. Der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, die er noch nicht persönlich kannte, aber von der er viel gehört hatte, ist der tiefgründigste Brief, den wir in der Bibel haben. Am meisten durchdacht, am stärksten Bezug genommen auf die Verheißungen Gottes im Alten Testament, am deutlichsten bezogen auf das, was Jesus uns bekannt gemacht hat. Ein ganz entscheidender Brief, der uns deutlich macht, so heißt gleich in Kapitel 1, Vers 1, was das Evangelium Gottes von Jesus Christus ist. Die frohe Botschaft, die Gott verkündigen lässt, nämlich in dem von Jesus Christus gesprochen wird. So ähnlich fängt auch das Markus-Evangelium an, wenn Sie geschwind aufschlagen bei Markus. Kapitel 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Also auch bei Markus sofort der Bezug auf die Propheten Gottes, das, was Gott schon längst angekündigt, vorhergesagt hat, ist eingetroffen in Jesus. In den letzten Jahrzehnten, ich habe es erlebt, als ich verantwortlich war im württembergischen Jugendwerk, hat man immer gesagt, Evangelium ist das, was uns fröhlich sein lässt. Übertrieben gesagt, wo man grinsen kann vor Freude. Und wenn was traurig ist, das nicht Evangelium. Wenn vom Zorn Gottes über die Sünde geredet wird. So eine Dummheit. Wenn Jesus die Dämonen austreibt, den Kampf aufnimmt mit den bösen Geistern, das Evangelium. Das Evangelium ist immer auf Jesus bezogen. Und wir müssen in unserem Glauben und unserem Reden von Jesus immer darauf achten, dass wir ganz schnell auf Jesus zu sprechen kommen, nicht auf irgendwelche Vorstellungen, wie die Geschichte Gottes sich entwickelt und was Gott Wunderbares tun kann. Ich muss ganz schnell von Jesus reden. Evangelium hat mit Jesus zu tun. Evangelium ist eine Kraft Gottes, Römer 1,17, die da rettet, die selig macht. Juden und Griechen. Und wenn jemand sagt, ja, Entschuldigung, mir täte es gut, wenn ich nur ein paar Streicheleinheiten bekäme, Ermutigung, aber Rettung brauche ich doch nicht. Ich bin doch vor keinem Abgrund. Da sagt der Paulus, ab Römer 1, Vers 18 bis 3, 20, ihr ahnt nicht, wie sehr wir alle in unserer Welt Rettung brauchen. Denn unsere Welt, Römer 1, 18, steht unter dem Zorn Gottes. Manche erschrecken über dem Zorn. Ein moderner Philosoph, einer der größten in Europa, hat neulich ein Buch veröffentlicht über den Zorn, wo er sagt, keiner kann echt Richter sein, wenn er nicht zornig wird über das, was passiert ist. Das heißt nicht emotionslos, dass jemand losschießt, aber dass ich in meiner Beurteilung sage, ist ja grauenhaft, was da passiert ist. Gott lässt nicht einfach unsere Weltgeschichte laufen, sondern sagt, dann guckt doch mal, ihr Menschen, wohin er kommt. Römer 1, 18, Beschluss von Kapitel 1. Das größte Durcheinander in Religiosität und in der Beziehung zwischen den Menschen entsteht dadurch, dass Gott gesagt hat, wenn ihr ohne mich leben wollt, dann bitte. Sie dahin gegeben. Einwand, so haben wir gesagt, aber es gibt doch auch noch ein paar anständige Menschen. Es gibt Moralisten, es gibt sogar fast heilige Leute wie den Mahatma Gandhi. Und Paulus sagt, gestehe ich euch zu, dass da im Kopf, in der Fantasie, im Herzen, bei manchen Menschen viel Reinheit ist. Ich schere nicht alles über einen Leisten. Aber es kommt drauf raus, ob wir wirklich vor Gott gerecht sind. Wenn unsere Gerechtigkeit ist, wie es Jesaja 65 heißt, wie ein beflecktes Gewand, ist egal, ob der Fleck groß oder klein ist. So kannst du nicht vor Gott erscheinen. Das konjugiert der Paulus durch bei den Moralisten, bei den Menschen, die sozial vollkommen sind, und bei den Juden, die Gottes Gesetz haben. Deshalb ist die Rettung Gottes nötig, dass wir aus der Gottferne herauskommen, aus dem Verhängnis, dass wir sündigen müssen, auch wenn wir es gar nicht wollen. Und dann kommt der große Einschnitt, der uns vorgestern beschäftigt hat. Nun aber hat Gott geoffenbart, wie seine Rettung aussieht. Nun aber hat Gott gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Die ist unbefleckt, die ist perfekt, die ist 150-prozentig, die ist verlässlich. Kapitel 3, 21, nun aber. Als du merkst, wie tiefgründig der Apostel Paulus das durchdenkt. Ich stelle mir es immer so vor, nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit der Bibel, wenig anders als die meisten der hohen Theologen, das, was wir im Johannesevangelium haben, die vielen Worte des Herrn Jesus, die sind am ersten bekannt gewesen in der alten Welt Palästina. Und dann hat der Paulus die wichtigsten dieser Worte genommen und sie in ein System gebracht, wie das alles zusammenhängt. Nicht aufgrund eigener Fantasie, sondern hat diese Jesus-Worte genommen. Wir können bei Paulus immer wieder ein bisschen kratzen und kommen gleich wieder auf Jesus-Worte, auch heute wieder. Der Matthäus, Markus und Lukas haben gesagt, das ist ein bisschen schwere Kost, lieber Apostel Paulus. Wenn ich in der Mittelmeerwelt von Jesus etwas erzählen will, muss ich zuerst erzählen von ihm. Und sie hatten die Evangelien Berichte geschrieben, wo wie Perlen zwischendrin einzelne Jesus-Worte auftauchen. Also sie merken zwei verschiedene Arten und Weisen von Jesus zu reden. Erzählend, so wie man heute auch in der Vision oft erzählen muss, wie das mit Jesus war. Oder tiefschürfend, wie der Apostel Paulus. Sogar in der Mission wichtig. Der Großvater meiner Frau war Missionar in Kamerun und als guter Basler Missionar hat er gedacht, ich will zuerst den Einheimischen in Kamerun Geschichten erzählen, wie Jesus heilt, wie er Dämonen austreibt, wie er Hungrige speist, Kranke tröstet. Und dann haben die Afrikaner ihm gesagt, das sind eure Geschichten, wir haben unsere Geschichten. Er sagte, wir haben unsere Göttergeschichten, wir brauchen deine Geschichte nicht. Und da hat er angefangen, die Gedanken des Römerbriefs weiterzugeben. Und da haben die Afrikaner gesagt, das ist, was wir brauchen. Erlösung. Wir wollen doch gut sein, aber wir schaffen es nicht. Sie merken, das hat eine ganz wichtige Bedeutung, ob man erzählt, in der Jungschar muss ich vielleicht von Jesus viel erzählen, aber da kommt auch mal eine Zeit im Teenie-Kreis, wo man ein bisschen tiefer schürfen muss, wo man durchaus den Römerbrief nehmen kann, Galaterbrief. Und jetzt haben wir das letzte Mal miteinander besprochen, Kapitel 3 und 4, wie diese Gerechtigkeit Gottes sich auswirkt und wie der Apostel Paulus sofort im Hinterkopf mitbedenkt, Einwände, du mit einem Jesus, 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 wir haben doch seit Jahrtausenden Abraham, wir sind Abrahams Kinder, wir brauchen doch keinen Erlöser Jesus. Geht er drauf ein. Du mit einem Jesus, Jesus, wir haben seit Jahrhunderten den Mose als Gesetzgeber. Naja, bedenke ich. Aber bei Jesus ist noch viel mehr, dass wir über die Sünde herrschen können. Also, Paulus ist auf Einwände eingegangen und jetzt kommen wir an die Kapitel 6 bis 8. Lassen Sie mal bitte Ihren Arbeitsbogen, den ich schon austeilen ließ, liegen. Weil wir jetzt an eine ganz schwierige Materie kommen. Man kann den Römerbrief, Kapitel 3, auch eventuell noch Kapitel 4 lesen. Kapitel 5 wird schon schwierig mit dem Adam und Jesus. Aber bei Kapitel 6 und 7 erliegen viele Menschen. Und die brauchen sich nicht als bekloppt und borniert vorzukommen. Es ist ganz schwierig, in diesen Kapiteln 6 und 7 einen zusammenhängenden roten Faden zu finden. Es ist wie, wenn der Apostel Paulus eine ganz andere Denkweise hätte. Und es wird noch schwieriger werden. Wir kommen in Zeiten hinein, wo eine nachwachsende Generation, die bloß noch an Handy gewohnt ist und an Kurzbotschaften, meine Enkel können jetzt schon kaum mehr einen Brief schreiben und tun schwer, ein Telefongespräch zu führen, wenn sie es nicht auf ihrem Handy so eine Kurzbotschaft loswerden können. Wir kommen in Zeiten hinein, die Tübinger Professoren sagen es uns schon, wo die jungen Studenten ganz schwer tun, einen Gedankengang logisch zu verfolgen. Die sind bloß an Bilder gewöhnt. Die Werbung haut uns Bilder hin und die Werber überlegen sich, welche Farbe stimmt beim Pennymarkt. Gelb auf rotem Grund, das zieht an. Anders als blau auf gelb beim Edeka. Wir werden beschossen mit Stimmungen, mit Bildern. Und deshalb tun wir immer schwerer, einen logischen Gedanken zu verfolgen. Brauchen wir uns nicht zu genieren. Wer die Bibel verstehen will, dem kann ich den Rat geben, in den Evangelien oder bei den Paulusbriefen, versucht nicht vom Anfang eines Abschnitts euch durchzuwürgen bis zum Schluss, sondern fangt mal von hinten an, wenn ihr im Hausbibelkreis seid. Auch bei den Briefen des Neuen Testaments ist so ähnlich wie bei unseren Briefen, dass wir schreiben, lieber Erwin, Heute habe ich gedacht, ich soll dir schreiben, mir geht's gut, was ich auch von dir hoffe. Wir sind froh, dass nach dem Regen jetzt langsam wieder die Sonne scheint. Und dann geht das eine Seite lang. Und am Schluss heißt, übrigens wollte ich dich fragen, ob ich dir nicht das wichtige Buch ausgeliehen habe, das du mir eigentlich wieder zurückgeben wolltest und die 50 Euro, die ich dir ausgeliehen habe, vielleicht könntest du mir es auch zurückgeben. Am Schluss kommt immer das Entscheidende. Vornherein, das kann man vergessen. Und so ist auch bei den neutestamentlichen Briefen, schlagen Sie mal auf bei, ich nehme bloß ein Beispiel, Römer 6. Wenn Sie da anfangen, Römer 6, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Das sei ferne. Ein Hin und Her, was soll denn das? Wer spricht hier, der Paulus, mit seinen Gegnern oder mit seinen Freunden oder mit Interessierten? Aber wenn Sie den Schluss lesen von Kapitel 6, da haben Sie ein Aha-Erlebnis. Ach, auf das geht's hinaus. Der Tod ist der Sold der Sünde. Wird ausbezahlt. Das, was du verdienst in deinem Leben, ist, dass man auf dich verzichten kann. Die Gabe Gottes aber ist, auf dich will ich nicht verzichten, das ewige Leben. Davon spricht der Paulus in Kapitel 6. Also ein kleiner Tipp, wenn Sie irgendwo schwer tun mit einem Abschnitt, probieren Sie mal, ob Sie nicht vom Ende her einen Abschnitt besser verstehen können. Aber auch dann kann es noch schwierig sein, den roten Faden zu finden in einem Abschnitt. Deshalb ist ja tröstlich, dass Gott quer durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte immer wieder dafür gesorgt hat, dass auch einzelne Bibelworte plötzlich eingeschlagen haben, Glauben geweckt haben, ein Aha-Erlebnis ausgelöst haben. Nehmen Sie mal Römer 7, Vers 18 bis 20. Denn ich weiß, also nochmal Römer 7, 18 bis 20. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meinem Körper, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wenn ihr einmal diesen Vers einem, sogar einem Atheisten sagt, ich will Ihnen mal ein Wort sagen, das in der Bibel steht, wenn er sagt, oh, die Bibel, da steht nichts Wichtiges drin. Da steht drin, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, kriege ich nicht hin. Das Böse, das ich gar nicht will, das überkommt mich. Da wird er sagen, das steht in der Bibel. Das ist das, was ich jeden Tag erlebe. Die Kommunisten, Marxisten wollten doch eine bessere Welt schaffen. Und am Schluss war ein Desaster da, weltweit. Also, dass solche Worte in der Bibel stehen. Oder, nehmen Sie einmal Kapitel 7, Vers 4. Also seid auch ihr, meine Geschwister, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem Jesus, der von den Toten auferweckt ist. Was? Dem kann man angehören. Wisst ihr, was angehören ist? Meine Kinder gehören zu mir. Auch wenn sie langsam erwachsen sind. Die gehören so zu mir, dass wenn die sich in Schulden hineinmanövrieren, der Richter und der Staat sagt, sie als Vater haften für ihren 48-jährigen Sohn und für seine Schulden. Ihr gehört zusammen. Da müsste ich schon in der Zeitung eine Annonce bringen, ich hafte nicht mehr für die Schulden meines Sohns. Aber normal ist angehören, dass ich mit allem, was ich habe, meinem Sohn gehöre, mein Sohn mir. Und so sollen wir Jesus angehören, dass er haftet für meine Schulden. Schulzeit ist schon länger her, Gymnasium. Wir waren 5 Brüder auf der gleichen Schule. Und immer einer war schlecht und der andere war Primus. Sodass die Lehrer gesagt haben, sind Sie jetzt einer, der es kann oder einer, der es nicht kann. Also ich war einer, der es nicht so konnte. Und habe eigentlich jedes Jahr zum Schuljahresende einen blauen Brief bekommen. Und mein Vater war Abteilungsleiter im Kultusministerium. Ich habe immer gedacht, wenn mein Vater auftauchen muss, Chef im Kultusministerium, für seinen dummen Sohn eintreten. Mein Vater hat gesagt, es ist doch mir eine Ehre. Dich werden wir schon herauspauken. Und hat dazu gesagt, das ist meine Lebenserfahrung. Dass wer immer Erster in der Klasse ist, später im Leben furchtbar schwer tut. Und wer in der Schule schwer getan hat, der kommt auch im Leben durch. Er hat mir Mut gemacht. So kann man Vater und Sohn einander gehören. Und jetzt nimmt der Paulus den Brief Gehören auf, so darf ich dem Herrn Jesus gehören, dass der für mich eintritt. Merken Sie, es genügt oft ein Begriff, dass uns das ganze Evangelium deutet. Oder nehmt im Kapitel 8 das von Johann Sebastian Bach so unvergleichlich schön vertonte der Motette, Vers 26, Kapitel 8, Vers 26. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Geist hilft. Es können einzelne Worte sein, auch wenn uns der Gesamtzusammenhang schwer verständlich ist, die plötzlich einschlagen und den Dienst tun, den der Paulus mit seinem Gesamtzusammenhang bringen will, dem er uns vertieft, durchdacht sagen will, was wir an Jesus haben. Einzelne Bibelworte können es in sich haben, aber manchmal sollte man auch nicht darauf verzichten, ein klein wenig den Gesamtzusammenhang zu beachten. Jetzt möchte ich Ihnen wieder eine Geschichte erzählen zu Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, wider uns sein? Dieses Wort steht bis heute in Weinstadt Beutelsbach in ehernen Lettern am Rathauseingang. Si Deus pro nobis quis contra nos. Wenn Gott für uns ist, wer kann auch gegen uns sein? Die Geschichte dahinter ist, dass beim Bauernaufstand des armen Konrad, der von Beutelsbach aus losging, die armen Bauern gesagt haben, wir wollen uns erheben gegen den Herzog Ulrich von Württemberg. Aber vorher wollen wir ein Gottesgericht, wie man das damals geheißen hat, anrufen. Die neuen Gewichtssteine, die beim Herzog Ulrich in Umlauf gekommen sind, war eine Neuerung. die nicht geschätzt waren beim einfachen Volk, die wollen wir in die Rems werfen, in den Fluss. Und wenn die Gewichtssteine untergehen, dann haben wir recht. Und wenn die Gewichtssteine schwimmen, hat der Herzog recht. Dann machen wir keinen Aufstand. Und die Steine sind blub, blub, blub untergegangen. Da haben sie gesagt, machen wir den Aufstand gegen den Herzog. Wenn Gott für uns ist, wir haben doch den Test gemacht. Wer kann da noch gegen uns sein? Dann schaffen wir. War ein Missbrauch des heiligen Evangeliums. Wenn Sie ein bisschen die Beutelsbacher gelesen hätten, hätten Sie gemerkt, da geht es um ganz andere Dinge als um die Gewichte und ums volkswirtschaftliche Systeme und Aufstand gegen den Herzog. Manchmal ist auch gut, wenn man Bibelworte nicht aus dem Zusammenhang herausreißt. So ein bisschen noch sieht, was im Zusammenhang steht. Aber es gibt wirklich einzelne Bibelworte, die sind wie ein Code, wie ein Schlüssel. Sie können helfen, dass wir den roten Faden finden, dass wir den Zusammenhang erkennen. Ja, sie können das Evangelium Gottes von Jesus Christus einem Wort deutlich machen. Ich habe auf dem Arbeitsbogen kleingedruckt zwei Geschichten erwähnt, die ich jetzt einfach erzählen will. Ich bin Ende April 1945 konfirmiert worden, als man schon den Feuerschein von Freudenstadt am Horizont sah und als man das Dröhnen der Kanonen, der Geschütze von der Front hörte. War eine Zeit, in der der Kirche nicht mehr erlaubt wurde, Konfirmationsurkunden und Konfirmationsscheine zu drucken. Deshalb hat mein Konfirmationspfarrer, ein ausgebombter Pfarrer von Stuttgart, wahrscheinlich in den alten Schränken des Pfarramts da auf der Schwäbischen Alb gesucht, ob er nicht hier und dort noch einen Konfirmationsspruch findet, der bei früheren Konfirmationen nicht ausgeteilt worden war. Etwa, Herr sei mir Sünder gnädig oder sowas. Das ist nicht gerade brauchbar als Konfirmationsbuch. Und ich habe gewartet, was kriege ich zugeteilt und habe das Wort bekommen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Mir ist eine Welt zusammengebrochen. Da gehört doch Christbaumkerzen dazu und Weihnachtsduft. Uns ist ein Kind geboren. Und dann ist mir schon in jungen Jahren deutlich geworden, das ganze Evangelium, wenn das für mich gilt, uns ist der Sohn Gottes gegeben, der wunderbar Rat, Kraft hält, ist mir gegeben. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter und ich darf dazugehören. Plötzlich ein Wort, das ich am Anfang gar nicht begriffen habe, in dem das ganze Evangelium war. Und Sie merken im Grunde genommen, bei all diesen Begriffen, angehören, gegeben, taucht immer wieder das Bild auf von Römer 3. Wo steht's? Vers 25, den hat Gott hingestellt für den Glauben, offeriert, angeboten. Nehmt doch ihn, diesen Jesus, den hat Gott uns hingehalten zu dem Glauben. Er ist uns gegeben. Ich durfte lange Jahre seelsorgerlich den Wilhelm Harm begleiten, den ich persönlich gar nicht kannte. Der hat mal nach einer Sendung des Evangeliumsrundfunks angerufen, ob er mit seinen persönlichen Problemen mich behelligen dürfte. Es stellt sich raus, eine erschreckende Geschichte. Es war ein hochgewachsener, ein blonder Schleswig-Holsteiner, junger Landwirt, der Polizeiausbildung machte und dann am Anfang des Nazistaates in eine verbrecherische Polizeieinheit hineinkam, die sehr viel Furchtbares in Galizien, Polen, Bulgarien getan hat. Und als er geschnappt wurde, wurde er zum Tod verurteilt von Amerikanern und saß mit der roten Jacke, die damals in Landsberg die zum Tod Verurteilten tragen mussten, jahrelang in Haft und hat auf seine Hinrichtung gewartet. Und dort ist ihm Jesus begegnet, in der Bibel, das Wort Jesu. Ich habe ihn für einen Sonderling gehalten. Und viele Christen sind ja auch komisch, mich eingeschlossen. Er hat immer wieder Gedichte geschrieben, die auf das Versmaß gingen, wenn ich ihn nur habe, wenn ich sein nur bin. Und immer ist das gekreist. Er hat mich begnadet. Er hat mich angenehm gemacht. Ich habe ihn dann mal am Rand einer EKD-Synode, die wir in Travemünde hatten, besucht, den alten Mann. Er war inzwischen freigesprochen worden und lebte im Alter dort oben in einer Bauernkarte. Er sagt, dieses Wort hat mich getroffen aus Epheser 1. Gott hat uns angenehm gemacht in dem geliebten Jesus, mich stinkenden Menschen mit meiner Schuld. Hat Jesus eingehüllt in eine Atmosphäre des Wohlgeruchs. Er hat mich angenehm gemacht. Heute steht in der Übersetzung, Epheser 1,7, er hat uns begnadet. Und seitdem weiß ich, was Gnade ist. Dass mir mit all meinen Fehlern, der Jesus gegeben ist, nicht bloß als ein Gegenüber, sondern wie eine Atmosphäre, die mich einhüllt. Mich fehlsamen Menschen, das ist Gnade, dass Jesus sagt, du, ich bin um dich. Und jetzt lesen wir auf dem Arbeitsbogen all das, was ich bis jetzt ausführlich gesagt habe, steht da, aber wir gehen so auf die letzten Abschnitte hier. 6, 7, 8 Zeilen vor dieser Schlüssel erschließt das Geheimnis des Evangeliums. Diese beiden Stories erzähle ich auch deshalb, weil sie komprimiert verdeutlichen, worin das Evangelium besteht. Und was denn auch der Apostel Paulus mit Gnade meint, von der er so oft gerade ab Römer 5,15 spricht. Ist Ihnen das aufgefallen? Römer 5,15, wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade überreich geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus. Nächsten Vers, die Gnade hilft aus vielen Sünden. Vers 17, die Fülle der Gnade. Es geht einfach weiter. Die Gnade, Vers 20, Vers 21, die Gnade. Ich habe das Wort von Adolf Schlatter zitiert, dem großen Ausleger. Gott gibt dem Sünder nicht nur Vergebung, sondern er gibt ihm den Christus. Gott gibt dem Sünder nicht nur Vergebung, sondern er gibt ihm Christus. Das ist Gnade. Man könnte eigentlich immer, wenn der Begriff Gnade auftaucht, das Wort Jesus einsetzen. Dann wissen Sie, was Gnade ist. Johannes 1 heißt, die Gnade ist durch Christus geworden. Was Gnade ist, haben wir in Christus. Und ein langes Leben reicht nicht aus, um die Fülle der in Jesus beschlossenen Gnade auszuschöpfen. Jetzt machen wir da weiter. Dieser Schlüssel erschließt das Geheimnis dessen, was das Evangelium ist. Ich habe schon gesagt, was in 3,25 formuliert ist, den hat uns Gott hingehalten. Den hat er uns angeboten. Nehmt ihn. Da habt ihr was zum Glauben, woran ihr euch halten könnt. Nicht daran, dass ihr sagt, ich will mich bessern. Ich will es versuchen, besser zu machen. Nein, dieser Jesus ist euch als Erlöser gegeben. den hat Gott für Jesus, diesen Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt, aufgerichtet, angeboten, zum Nehmen hingehalten. Jetzt nochmal zurück zum Abraham. Dem Abraham hatte Gott gesagt, lieber Abraham, auch wenn du schon 100 Jahre alt bist und deine Frau nicht weniger alt, ich habe beschlossen, dass du einen Sohn bekommen sollst. Und da hat der Abraham nicht gesagt, na ja, warten wir mal ab. Er hat auch nicht gesagt, das ist ja technisch unmöglich. Er hat auch nicht gesagt, das ist eine dämonische Stimme, das ist nicht Gott, das kann nicht sein, der versucht, sondern Abraham glaubte. Was Gott sagt, das kann er auch tun. Und jetzt sagt der Paulus, ein toll aufgebauter Gedanke. So hat uns Gott gesagt, nehmt diesen Jesus, dann kommt Gerechtigkeit in euer Leben. Und dann sagt nicht, naja, warten wir mal ab. Oder, das ist ja nicht möglich. Bei mir wird nichts anderes. Sondern macht es wieder Abraham, der ist ein Vorbild im Glauben. Ich traue das Gott zu, wenn er mir diesen Jesus hinhält. Abraham hat einen Sohn Isaac bekommen. Ich soll den Sohn Gottes bekommen. Dann will ich glauben, dass der Großes in meinem Leben wirkt. Wir sollen, so viertletzte Zeile auf Seite 5, umso mehr glaubend daran festhalten, dass Gott uns Jesus, den Sohn Gottes, zugedacht hat. Darf ich nur mal bitten, dass wir aufschlagen, Römer 4, Abschluss, Verse 24 und 25. Rom 4, 24 und 25. Ist nicht bloß um des Abrahams Willen geschrieben, sondern auch um unseren Willen. Uns soll es zugerechnet werden, wenn wir glauben an den Gott, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Ja, ich habe einen für euch, den braucht ihr. Er ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung, damit alles Recht wird, auferweckt, damit er in unserem Leben herrschen kann, damit er wirken kann. Entschuldigt, wenn ich euch da ein bisschen Mühe mache, aber wir wollen doch den Gedanken ein wenig nachdenken und ihr merkt immer wieder, wie viel Tröstliches drinsteckt. Das ist das Zentrum des Evangeliums. In Kapitel 14 heißt es, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, da ist alles aus. Was, wie heißt es? Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, sind wir des Herrn, ein bisschen umständliche Sprache, gehören wir dem Herrn Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr das ein Leben lang zu eurer Gewissheit machen könnt, ich gehöre doch ihm, dann seid ihr selbst mitten in der schwersten Krankheit geborgen, noch in Schmerzen. Ich gehöre doch nicht den Ärzten, ich gehöre doch nicht meinem Lebenswillen, ich gehöre doch nicht dem Tod, ich gehöre doch nicht meinem bisschen Körper, ich gehöre doch ihm. Bin ich gespannt, was der Herr Jesus aus mir macht. Ihm gehören. Ich gehöre ihm auch mit meinem Zweifel. Herr Jesus, hol mich heraus aus dem Zweifel. Ich gehöre doch dir. Gleich machen wir Pause. Der Paulus hat diesen Gedanken immer wieder umkreist. Im 1. Korintherbrief heißt es, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus, so wie Christus Gott gehört. In der alten Übersetzung, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Das ist eine ganz komische Wes-Form, lateinisch Genitivform.
ganz kurz,
gar keine langen Sätze. So wie Jesus Gott gehört, unauflöslich, dass Jesus sagt, ich kann gar nichts ohne den Vater tun. Noch am Kreuz, ihr werdet mich alle verlassen, aber der Vater ist bei mir. So sollen wir Jesus gehören. Alles, ihr gehört Christus, so wie Christus Gott gehört. Ihnen ist schon mal klar geworden, das ist unser Glaube. Nicht, dass Gott irgendwelche Gebete hört, das auch, ja. Aber wir sollen ihm gehören. Darin besteht die frohe Botschaft, das Evangelium Gottes von Jesus Christus. Jesus lebet, Jesus siegt, Halleluja, Amen, haben wir vorher gesungen, dem sollen wir gehören. Jetzt machen wir Pause. Und nachher kommt es noch wesentlich härter, sind zwar bloß ein paar Sätze, aber wir müssen dem einfach ein bisschen nachdenken, was im Kapitel 6 und 7 dann steht. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause und fangen wieder 16.55 Uhr an. 16.55 Uhr.
Aha. Ja, also Sie merken, wir müssen den Hintergrund verstehen und die Zeitgeschichte, gell? Dann wird das hochinteressant. Gut, aber jetzt müssen wir schließen. Ich bete noch. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der redet. Der Gott bist, der trauert, wenn dein Volk nichts von dir wissen will. Lass uns bei dir bleiben, dir gehorchen und danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir bei dir bleiben können und dein Willen tun können. Amen. Bitte lesen Sie zu morgen Amos fertig und Jona und Hosea. Ja.